Live in Mixtapes. Der Sommer nähert sich einem Ende. Es wird schon kühl an den Abenden.
Gehen wir wieder rein schon langsam, oder?
Eine Geschichte möchte ich noch hören.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch.
Und wenn ich ehrlich bin, vielleicht kumuliert da alles, was wir vorher gehabt haben. Und ohne zu spoilern, aber es ist so. Natürlich haben wir den obligatorischen Mord. Wir haben Drogen. Wir haben Musik. Aber um was mir eigentlich geht, wir haben eine Liebesgeschichte. Wir hören vielleicht mit einer Liebesgeschichte auf, die möglicherweise vielleicht nicht so endet wie in einer klassischen Rom-Com.
Hatten wir bisher eigentlich schon Liebesgeschichten?
Ich glaube nämlich nicht. Es kamen schon Beziehungen vor, aber teilweise Sachen, die halt dann nicht funktionieren. Also als Liebesgeschichte würde ich das nicht bezeichnen, was wir hatten.
Ja, ich denke, so richtig eine Liebesgeschichte hatten wir in dem Sinn nicht. Im Endeffekt möchte ich die Geschichte erzählen von Simon John Ritchie und nennt sie Laura Spangen. Ich möchte mit dem Simon anfangen. Der Simon John Ritchie ist der Sohn von der Anne McDonald, wie sie vorherlich geheißen hat, und den John Ritchie. Die Mutter Anne ging nach der Schule zur Armee und lernte dort den John kennen. Nachdem die Mutter, die Anne, schwanger war und den Simon geboren hatte, übersiedelte sie nach Ibiza. Sie und der Sohn, der Simon. Der Vater, der John, kam aus dubiosen Gründen nicht nach und die Anne musste sich in Ibiza überlegen, wie kann ich mir das Leben mit meinem Kind dort leisten, und es begann, dass sie sich mit der Herstellung von Joints über Wasser hielt, was, glaube ich, für Ibiza eine gute Geschäftsidee auch damals schon war. Die Anne ist 1965 zurück ins UK gekommen. Die Anne war, soweit man weiß, ja nicht nur Herstellerin von gewissen Drogen, sie war auch durchaus Konsumentin, was das Ganze vielleicht für den jungen Simon nicht einfacher machte. Es gibt auch Geschichten, dass die Beziehung zwischen denen auch nicht unbedingt eine klassische Mutter-Sohn-Beziehung war. Das war eher so ein bisschen Mutter und Freund, sag ich mal. Ab 1973 war die liebe Anne heroinsüchtig. Ihr Sohn, der Simon, ging ins Westminster Kingsway College. Das war eher bekannt für ein College für eher schwer erziehbare Kinder. Wir lernen daraus, der Simon hat es nicht leicht gehabt, kam aus einem sehr schwierigen Umfeld. Und es kumulierte dann letztendlich, dass, als der Simon 16 Jahre alt war, die Anne ihm einfach rausgeschmissen hat in einen Streit, so quasi sinngemäß, ich setze dich vor die Tür, ich halte nicht mehr aus. Wie gesagt, wir wissen, die Anne war mittlerweile schwer heroinsüchtig. Infolge daran lernte der Simon Ritchie einen gewissen John Lydon kennen, einen John Gray und einen John Wardle. Der John Lydon hatte einen Hamster. Der Hamster hieß Sid. Und irgendwann beim Spielen hat der Hamster den Simon gebissen. Ja. Und der Hamster war ein bisschen gemein und grätzig. Ja. Und der Spitzname von dem lieben Simon war von nun an Sid Vicious. Es gab zu der Zeit in der Kings Road im Stadtviertel Chelsea gab es einen Shop. Und dort hing man ab, der war hip. Und dieser Shop hieß Sex. Und die Betreiber von den Shop waren der Malcolm McLaren und die Vivian Westwood. In diesem Shop 6, ja, der war halt relativ provokant. Ja. Der Malcolm McLaren war eigentlich insofern gut, nämlich in Aufmerksamkeit zu generieren. Und am Anfang haben sie so ein bisschen mit einer Rockabilly-Welle gespielt. Ja.
Was war der Malcolm McLaren?
Der Malcolm McLaren letztendlich
ist ein Aufmerksamkeitserreger. Oder hat er irgendeinen Beruf gehabt?
Nein,
oder?
Nicht wirklich. Also der eigentliche Job von McLaren ist, also offiziell war er Manager, ja, die wirklich. Er hat auch Platten aufgenommen. Ja. Manche davon besser, manche davon nicht so gut.
Also unter seinem Namen?
Ganz ja, ja. Also ich hab,
Vorher.
Also vielleicht, ich greife jetzt einmal vor, aber das ist eine gute Frage. Ja. Der Malcolm McLaren war in erster Linie, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ich glaube, man würde früher, wie sagt man da, kennen Sie diesen Ausdruck?
Mäzen.
Naja, Mäzen auch nicht. Das ist eher, ich sage einmal, ein Showman. Ja. Mhm. Ich würde es jetzt einmal vielleicht ganz provokant sagen, ein Zirkusdirektor, ja. der eigentlich gesagt hat, ich generiere Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist gleich Geld. Also sein Credo war, Chaos ist Cash.
Also ich sammle Freaks um mich und die zum Beispiel, ja, bringe groß raus.
Ja, genau, das bringt uns dann schon letztendlich zu einer gewissen...
Aber mit der Westwood war er zusammen? Das war
nein, im Endeffekt waren es Geschäftspartner in dem Sinn. Ja. Und dieser Shop 6 hat sich dann eben in den 70er Jahren, da haben sie halt eher, die Vivian Westwood war ja natürlich immer Modedesignerin und hat dann quasi so diesen Bondage-Look erfunden, der so ein Vorreiter für diese ganze Punk-Mode war. Also diese ganzen Nitten und Latex und alles, was so anrüchig war. Und dieser Shop war halt ein beliebter Treffpunkt, wo du halt auch abhängen konntest und wenn du Glück gehabt hast, hast du da ein bisschen was fladern erkennen für deinen persönlichen Bedarf. 1975 passierte Folgendes. Die Herren Lydon, Jones, Matlock und Cook gründen die Band Sex Pistols.
Der Sid war noch nicht dabei.
1975 wurden eben die Sex Pistols gegründet. Das ist auch ein Fakt, den möchte ich schon betonen. Also die haben sich schon selber gegründet. Und der McLaren hat gesagt, ich werde euch managen.
Also es waren dann auch gegründet, der Glenn Matlock. Und wer war dann noch?
Lydon, Jones, Matlock, Cook.
Glenn Matlock,
John Lydon.
Stephen Cook und Stephen Jones. Jones war der Wichtige, glaube ich. Ne? Der hat das alles geschrieben.
Naja, ich wollte gerade sagen, die Wahrheit ist, wenn ich jetzt ehrlich bin, und wenn man sich heute die Sachen anhört, das war nicht so wie früher rezensiert. Oder das war nicht unkontrollierter Lärm. Das waren schon gestandene Musiker. Also die haben schon was können. Und das mache ich ihnen fast vorwärts. Im Gegensatz zum Sid, der hat wirklich nichts können. 1976, der Sid Vicious, hat mit dem Keith Levine, das war Gründungsmitglied von The Clash, und mit der Wilf Albertine, das war Musikerin von den Slits, eine Band gegründet, The Flowers of Romance. Die haben aber eigentlich nie wirklich live gespielt. Die haben eigentlich nur eine Fußnote in der Geschichte des Punks. Warum? Weil da eigentlich eben Mitglieder dabei waren, die dann später irgendwie relevant wurden. Und in der Zeit hat der Sid Vicious Bass spielen gelernt. Und zwar, er hat das erste Ramones-Album auch gehört und er hat eigentlich prinzipiell den Bassverlauf von I Don't Wanna Go Down to the Basement spielen können und sonst nichts. Und angeblich nicht einmal den Grund vernünftig. Im Juni 1976 sind die Sex Pistols im 100 Club aufgetreten. Und der Sid war ein Fan von denen. Der Sid hat anscheinend Anschluss gesucht. Der Sid war ein Typ, der war sehr einsam, hatte vermutlich auch seit der Kindheit an schwere Depressionen und hat einfach Anschluss gesucht. Und der Sid ist bald bei jedem Pistols-Gig war der Sid einfach dabei. Jetzt muss man wissen, der Sid war ein relativ großer Typ, gut aussehend. Und bevor er sich in Richtung Punk entwickelt hat, hat er eher so wie ein junger James Dean ausgeschaut, so mit gegelte Haare und eigentlich wirklich ein fescher junger Mann. Dann kam halt Punk. Und vielleicht der erste Track, den wir sich anhören sollten an der Stelle, wäre diese Ramones-Nummer, die I Don't Wanna Go Down to the Basement.
I don't wanna go.
fast vorwärts 1977. 77 wissen wir, ist für den Punk das relevante Jahr. Punk war eigentlich ein Phänomen, das jetzt pauschal 76, 78 und dann war der Spuk eigentlich ja vorbei. Und 77 haben die Bandmitglieder beschlossen, den Glenn Matlock aus der Band zu werfen, mit der Begründung, er ist ja ein Beatles-Fan. Das geht natürlich gar nicht, ja. Unmöglich. Der Hintergrund war wahrscheinlich wesentlich banaler. Innerhalb der Band, der John Lydon, der sich zu der Zeit schon Johnny Rotten nannte, hat mit diesem Glenn Matlock nicht unbedingt kennen. Und der Malcolm McLaren, jetzt kann man sagen, gewiefter Stratege oder weiß ich nicht, diabolischer Strippenzieher, hat das erkannt und hat gesagt, ist eh super, weil den schmeißen wir raus. Und ist zum Sid Vicious gegangen und hat gesagt, du bist ja eh immer bei den Konzerten, du bist eh so ein überdrüber super Fan von uns, du spielst jetzt Bass bei uns, weil du kannst eh Bass spielen. Die Wahrheit ist, der hat nichts können, aber das war in McLaren wurscht. Zu der Zeit, der Sid Vicious, und man möge das googeln, ja, war wirklich der Posterboy, so stellt man sich einen Punk vor. Groß, hager, schlank, Stachelfrisur und trotzdem irgendwo ein fescher Kerl, aber irgendwie ein gemeingefährlicher Kerl. Und das hat der McLaren erkannt, den kann ich verkaufen, der muss nichts kennen, aber der steht auf der Bühne und der zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Im März 77 haben es die Pistols tatsächlich geschafft, dass sie einen Plattenvertrag bei E&M Records unterschrieben haben. Das muss man feiern und da ist schon losgegangen. Im Büro von E&M Records hat man schon mal ein bisschen die Büros zerlegt, weil, klar, muss man feiern. Nachher ging man in einen renommierten Club, das war das Speakeasy. Das Speakeasy, da ist die etablierte Musikszene abgehangen. Also Musiker, aber auch durchaus Produzenten und Kulturschaffende von der BBC. Und natürlich kam es zu einem Streit. Es gab einen BBC-DJ, das war der Bob Harris, der hat, vielleicht kennt es irgendwer, in der BBC gab es diese Musiksendung, die Old Grey Whistle Test. Eine sehr renommierte Musiksendung, also wer da auftritt, hat es durchaus auch geschafft.
War das der Vorläufer von Top of the Pops?
Kann man so sagen, genau. Ja. Das, also wer da gespielt hat, der hat schon ein gewisses Standing dann auch gehabt. Letztendlich sind sie zu diesem Bob Harris hin und sinngemäß gesagt, du Bob, wann treten wir denn bei dir auf und so weiter und so fort. Nicht? Der Bob Harris war natürlich genervt von den Rotzburen, ja, was da kommen da jetzt ein paar angesoffene Rotzer, ja, diese Punks. Und letztendlich kann man sich vorstellen, ist ein bisschen eskaliert das Ganze. Mit dem Bob Harris war ein Soundtechniker auch noch dabei, das war der George Nicholson. Ja. Und da sieht natürlich in seinem Überschwang bricht er Floschen am Tresen und fuchtelt dem lieben Herrn Nicholson ein bisschen im Gesicht einmal dumm. Ja. Kommt nicht so gut. Der Zufall will es, dass die Band Procol Harum, weiter steht auf Pell.
Totales Gegenteil.
Ja. Und das werden wir uns dann bitte im Nachgang anhören. Ja. War zufällig auch da. Ja. Und letztendlich haben die geholfen, dass die in Schach gehalten werden und dass die zwar sozusagen sicher aus dem Club flüchten konnten. Glück für die Sex Pistols war, es gab keine Verhaftung, aber natürlich hat E&M Records sofort den Vertrag storniert und die BBC hat natürlich einen Bann über die Sex Pistols ausgesprochen. Also eigentlich spielen wir sicher nicht. Was sie sehr wohl gespielt haben, war sicher Reuters Schild. Der erste Gig mit Sid Vicious am Bass fand am 3. April statt. Nur er war nach wie vor so schlecht, dass er zum Zeitpunkt der Plattenaufnahme, der einzigen wirklichen Platte, die es haben, nämlich Nevermind the Bollocks, hier ist der Sex Pistols, bei nur einem Track wirklich Bass spielte. Der Track ist Bodies. Aber letztendlich haben sie auch beschlossen, na, da müssen wir drüber spielen. Also die Wahrheit ist, der Sid Vicious ist tatsächlich auf keinen Track der Platte tatsächlich zu hören. Ja. Dazu kam jetzt noch, der Sid Vicious hat eine schwere Hepatitis-Erkrankung sich aufgerissen. Vermutlich, warum? Weil er zu der Zeit schwer heroinsüchtig war. Es wird vermutet, dass der Sid das Heroin von seiner Mutter erhalten hat. Die Mutter wird später auch noch eine große tragische Rolle spielen. Im Jahr 1977 traf der Sid eine junge Amerikanerin, nämlich die Nancy Laura Spangen. Die Nancy wurde am 27. Februar 1958 in Philadelphia geboren und die Eltern, der Franklin und die Deborah, waren eine typische jüdische Mittelklassefamilie. Also die kamen eigentlich aus gutem Hause, ganz im Gegenteil zum Sid, der aus sehr desaströsen Verhältnissen kommt. Die Nancy wäre bei der Geburt fast erstickt, weil sich die Nabelschnur um ihren Hals gelegt hat.
Da das war bei mir auch so.
Okay.
Ja.
Geht's dir gut?
Ja.
Der eine sagt so, der andere so.
Nein, also es war so. Also ich wäre genau aus diesem Grund fast gestorben.
Bei das der ist Geburt. Schier gestorben. Ich meine, ich stelle mir das für die Mutter auch
Hölle rauskommen vor, mit ganz einem roten Schädel. Ja. Und jetzt ist noch was warm aus mir.
Super. Mhm. Gut gemacht.
Danke, danke.
Im Gegensatz zu dir, ja, war die Nancy aber ein emotional schwer gestörtes Kind. Ja. Die hat auch eine diagnostizierte Schizophrenie gehabt. Hat man so rund im Alter von 15 Jahren dann letztendlich an ihr festgemacht. Fast vorwärts, 1976 ist sie aus ihrem College geworfen worden und hat dann beschlossen, ich fliege nach London, da ist eine Szene, da ist was los. In London selber hat sie als Open-Ohne-Tänzerin gearbeitet und zusätzlich als Drogendealerin. Also sie hat sich versucht, mit den Mitteln, die sie hat, wie das so eine starke, young, independent Woman halt macht, mit ihren Mitteln, die sie hat, über Wasser zu halten. Ja. Eben 77 hat sie den Sid Vicious kennengelernt und die zwei haben sich relativ schnell unsterblich ineinander verliebt. Das Problem war nur, dass diese Beziehung eher toxisch war. Man war sehr voneinander abhängig, im doppelten Sinne abhängig, aber auch gewalttätig. Es gab da eine Anekdote, dass sogar irgendwann den McLaren, der sicherlich ein kaltschnäuziger Hund war, ja, gereicht hat und gesagt hat, aus. Ja. Und es gibt die Anekdote, also sie wollten die Nancy entführen und mit Gewalt in einen Flieger setzen und sagen, flieg bitte heim, ja, danke, dass du da warst, es reicht.
Aber das war ja irgendwie Teil des ganzen, der ganzen Geschichte, so also ein bisschen Selbsthass oder so eine Selbstzerstörung. Ne? Wenn sie das sieht, der hat sie teilweise ja da irgendwie geritzt und aufgeschnitten und so
weiter. Es war wirklich eine schwierige Geschichte. Nicht? Beide waren der Meinung und fasziniert. Ja? Also wir sterben, bevor wir 21 waren. Warum 21? Stichwort James Dean. Also man hatte gemeint, wir sterben sowieso jung. Und das Problem hat sich halt kumuliert. Nicht? Beide waren psychisch nicht stabil. Der Sid war depressiv, die nennt sich schizophren, beide waren auf Heroin. Und trotzdem haben sie sich umeinander gekümmert. Also ist der Nancy schlecht gegangen, war der Sid da, ist ein Sid schlecht gegangen, war die Nancy fern da. Und irgendwann, wenn Geld knapp war, hat sich die Nancy halt prostituiert, dass der Sid halt einfach hingenommen hat. Im Juli 77 ging die Band auf Tour in Skandinavien, Niederlande und UK, da war die Nancy mit. Die restlichen Mitglieder waren nicht unbedingt so begeistert von der Nancy. Am 28.07. erschien das wegweisende Album Nevermind the Bollocks, hier ist der Sex Pistols. Und dann gibt es auch eine lustige Anekdote. Am Heiligabend, am 24.12. hat die Band im Royal Links Pavilion zwei Shows in einem Club namens Ivanhoe gespielt. Ja. Und zu der Zeit gab es einen Streik der Feuerwehrleute. Und da waren die halt gebucht. Ja. Und dann war halt quasi der Deal, also wir spielen einmal eine Show für die Kinder von den Feuerwehrleuten. Und da hat der Leiden, also damals Rotten, der Johnny Rotten hat zum Sid Vicious gesagt, so, reiß dich zusammen, wir spielen vor Kindern. Ja. Lass, tu dich nicht aufführen wie auf der Bühne. Ja. Weil da war er gut drin. Sid hat sogar einen Song gesungen an dieser Show, ja, und das war Born to Lose von Johnny Thunders. Die Sex Pistols waren ab Jänner auf US-Tour. Das amerikanische Label waren Warner Brothers. Also kein kleines irgendwas Label, sondern schon ein richtig großer Major. Und Warner Brothers hat klare Regeln aufgestellt. Also eine der Regeln war, Vicious muss clean werden. Ja. Die haben ihnen natürlich auch dementsprechende Aufpasser zur Seite gestellt, die aber im Sinne von Warner Brothers agiert haben. Das heißt, die Mitglieder waren einer vollkommen wurscht. Ja, den Sid Vicious ist zu der Zeit extrem schlecht gegangen. Der war auf Entzug. Und wie gesagt, dem Bodyguard war das wurscht, den geht es halt arsch, ist mir egal. Das, der Motel hat ja eine Tür zu, ich stehe jetzt davor, du gehst nicht raus, fertig. Ja, also die waren wirklich im Sinne von Warner Brothers. Die haben gehabt, tut es zu, ich stütze mir sicher, dass die keine Scheiße bauen und dass die Auftritte stattfinden. Zusätzlich hat die Band versucht, die Nancy vom Sid fernzuhalten. Das hat natürlich auch nochmal die Spannung innerhalb des Gebildes der Band unheimlich verschlechtert. Ja. Nichtsdestotrotz, der Sid hat es immer wieder geschafft, dass er zu Drogen kommt. Ja. Dann hat der Malcolm McLaren etwas getan, das ein vernünftiger Manager hätte das nicht getan. Ja. Statt dass er halt jetzt sagt, okay, ich tritt die Sex Pistols in New York auf und in L.A. und weiß ich nicht, Detroit hat mir persönlich neu erfahren, da waren die MC5 her, Iggy und die Stooges, ja. Wo ich sage, da finde ich wahrscheinlich ein Publikum. Nö, der McLaren hat beschlossen, wir gehen in den Süden. Louisiana, Tennessee, Texas. Super, weil warum? Chaos ist Cash. Das heißt, die gehen mit den Sex Pistols, das sollen sie aufführen wie die Nohren auf der Bühne, Schlagzeile in der Hoffnung, dann verkauft sie die Platten und dann knack mal Amerika. Was der McLaren zu dem Zeitpunkt nicht verstanden ist, dass du kannst zwar in UK gewisse Dinge machen, weil es ein relativ überschaubarer Markt ist, auch geografisch, aber die USA knackst du nicht leicht. Die haben ganz andere Gesetze, das ist ein anderes Publikum, das ist ein anderes Vertriebsnetz, das sind andere Spielregeln. Ich stelle mir das so vor, ihr kennt sicher den Film der Blues Brothers, ja. Wo sie dann den Country-Schuppen spielen, nicht? Wo sie dann vor dem Hühnergitter stehen, Rawhide-Singer und tralala. Ja. So ähnlich stelle ich mir das vor. Also
ich auch.
Ich glaube, es war nicht angenehm. Also es war tatsächlich auch für die Band nicht angenehm. Ja. Am 8. Jänner, Auftritt San Antonio, der Sid fühlt sich wieder mal provoziert, irgendein Besucher unten taugt ihm nicht, er zückt den Bass, zirkt den Mann über den Schädel, was man heute so tut, als Punkrocker. Ja. Am 10. Dallas, der Sid hat sich vorher mit Filzstift Give Me a Fix auf seine Brust eingeschrieben und ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, das war ja lustig, wenn ich das einritze in meine Brust. Das Publikum wurde auch adäquat begrüßt, so sinngemäß, grüß euch, es Cowboy-Schwuchteln. You Country Faggots und so weiter und so fort. Ist sicherlich in Dallas ideal, macht man sich Freund, verkauft man Platten, super. Das Publikum hat das mit Bierdosen quittiert und eine davor den Sitz am Kopf getroffen. Ja. Darf man nicht haglich sein, wie aus der muss einstecken können, wenn man mich fragt. Ja. Weiter ging's. Sie haben in Winterland Ballroom in San Francisco zum Beispiel gespielt. Ja. Da ging das Gerücht um, dass der Sid seinen Bass nicht einmal eingesteckt gehabt hat. Das wurde aber dann, da gab es eine Videoaufnahme, die dann Jahre später aufgetaucht ist. Nein, er war wirklich eingesteckt und er hat sogar auch die richtigen Noten getroffen. Also da tut man jetzt den Sid ein bisschen Unrecht. Er hat schon ein bisschen auch Post spielen können. Virtuose war vermutlich keiner, aber ich glaube, selbst unter diesen Bedingungen war er eher ein schlechter Bassist.
Ja, das ist ja ganz leicht, ne, oder?
Ja.
Du spielst in einer, haben wir noch nicht erwähnt, Lukas spielst in einer Sechs-Pistols-Coverband.
Genau, Das ist nicht so, also es klingt, als wäre es so leicht, das ist nicht so leicht. Wenn du das immer, es muss alles relativ geschwind gespielt werden, also Downbeat, relativ, das muss dann wieder exakt sein. Also nein, es ist gar nicht so. Es klingt einfacher, als es dann eigentlich ist, wenn man es versucht zu spielen.
Okay, es ist ja auch so, dass, wenn man ehrlich sagen, wenn man sich die Sex Pistols Platten anhört, die ist nicht basslastig. Der Bass ist kaum zum Hören, die ist sehr gitarrenlastig.
Die Platten ist schon, finde ich, relativ wirklich basslastig, teilweise nicht, aber der Bass kommt schon aus.
Schon,
aber du merkst, dass der angeblich oder der Gitarrist
den richtig,
Bass eingespielt hat. Und deswegen klingt der Bass ähnlich wie die Gitarre,
genau.
Und es wird dann eins.
Es ist jetzt nicht so ein typisches Bass-Sound. Der ist nicht da, weil es eben, wie du sagst, es ist eher
Gitarrengetrieben.
Ja,
der zweite Bass, Gitarre dahinter.
Halt, was natürlich auch den Charme ausmacht. Speziell, wenn man sich die Singles auch hat, das Energy in the UK oder God Save the Queen, das ist schon ein eigener Sound, ja. Das muss man schon sagen.
Oder du merkst auf der Platte, dass das Gitarre und Bass irgendwie zusammenbiegen.
Ja, das ist so wirklich eine Tonspur quasi.
Das macht was aus auf der Platte,
finde ich. Absolut.
Das macht einen gewissen Druck,
Auf jeden Fall diese Show im Winterland Ballroom. Und jetzt muss ich mir vorstellen, der Winterland Ballroom ist eine Halle, ein langer Schlauch. Es wird gemunkelt, dass so 5000 Leute da was dort waren. Ja, ein Riesenpublikum. Nur das Publikum war ja nicht homogen. Ja. Da waren sicherlich ein paar Punks auch dort. Aber da waren von den Rocker bis alles Mögliche dort. Nämlich einfach sagen, jetzt schauen wir sich die Sex Pistols an. Ja. Das ist halt, was ist da los? Ja. Wir hören so obskure Geschichten, die schauen wir sich halt an. Ja. Die Stimmung war innerhalb der Band auch nicht gut. Ja. Der Johnny Rotten, der hat relativ schon die Schnauzen voll gehabt. Das hat er sich nicht so vorgestellt gehabt. Der hat sicherlich, aber auch die anderen, die wollten eine Band sein, die wollten wirklich Platten machen, auf Tour gehen. Der McLaren mit seinen PR-Stunts hat ihnen das Leben ja unheimlich schwer gemacht. Die Band war, hat Touren gebucht, hat nicht auftreten dürfen, ja, die waren gecancelt, würde man heute sagen. McLaren hat das unheimlich gut gefunden. Ja, super, wir machen Wellen, ja, und das PR ist alles und gehen wir. Also im Marketing war das sicher gut. Als Bandmanager wage ich das zu bezweifeln, weil letztendlich das, was er erreichen wollte, hat er nicht geschafft. Das war es dann tatsächlich mit den Sex Pistols. Und die Show hat der John Lydon mit den legendären Worten beendet. Ever get the feeling you've been cheated? Und er hat die Schnauzen voll gehabt. Und er hat gesagt, leckt's mich, ich will mit der Band nichts mehr zu tun, ich will mit Klären nichts mehr zu tun, ich will den Zirkus nicht mehr. Hab die Schnauze voll. Der John Lydon, oder damals noch Johnny Rotten, kurz gesehen, hat er dann relativ nachher die Band Public Image Limited gegründet, ja, mit seinem Jugendfreund, den John Wardle, und dessen Spitzname war dann Cha Wobble. Und der Cha Wobble ist ja durchaus ein bekannter Bassspieler. Ja. Und die ersten Alben von Pill oder Public Image Limited waren ja doch sehr bassgetrieben. Forward. Letztendlich, es gab dazwischen dann noch die Tour, kurz nur, der McLaren hat dann beschlossen, wir machen weiter ohne den Johnny Rotten. Die sind nach Brasilien zum Ronnie Biggs, falls euch das noch was sagt. Ja, diesen Bankräuber haben da Songs eingespielt. Die haben den Film gemacht, das ist The Great Rock'n'Roll Swindle. Also eigentlich nur mehr Müll. Mitunter nach dem Konzert in Wirklichkeit in San Francisco waren die Pistols durch und das war's. Der Sid Vicious ist dann von San Francisco im Nachhinein nach New York City geflogen. Den Sid ist aber im Flug schon so schlecht gegangen, dass er wieder in New York angekommen ist, in ein Koma war und ist dann in ein Spital nach Queens gebracht worden. Ja. Der behandelnde Arzt hat ihm aufgepäppelt und hat gesagt, lieber Mann, hör auf, wenn du so weitermachst, gebe ich dir keine 6 Monate mehr. Das geht so nicht. Natürlich hat er sich wieder mit der Nancy getroffen. Und im April 78 sind sie nach Paris geflogen. 78, also im April waren da diese ganzen Geschichten zu diesem Film, der da eigentlich angestoßen wurde, The Great Rock'n'Roll Swindle. In Wirklichkeit sind sie die meiste Zeit im Hotelzimmer gewesen und haben Drogen genommen. Der Regisseur von dem Film, The Great Rock'n'Roll Swindle, der Julian Temple, hat es geschafft, dass der sie 3 Coverversionen aufgenommen hat. Und zwar Come On Everybody und Something Else, beide im Original von Eddie Cochran, und My Way. Zurück im Hotel hat der Sid feststellen müssen, seine liebe Nancy hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, weil, was bildet sich der Sid ein, er hat sie alleine gelassen. Also da merkt man schon, das Ganze ist eine etwas schwierige Beziehung zwischen den zwei. Ich glaube, die beide waren halt, wie heute würde man sagen, codependent.
Das macht Druck auf, ja.
Ja, und da war ein bisschen Dampf am Kessel. Aber ich würde trotzdem sagen, vielleicht hören wir uns My Way an.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each and every highway and more. Much more than this, I did it my
Nach Paris flog das Paar nach London und im August 1978 mussten sie zurück in die USA, haben aber leider Gottes kein Geld gehabt. Der Zufall will es, dass er in Glenn Matlock seinen ehemaligen Bandkollegen trifft. Ja, der sagt halt, du, ich hätte eine neue Band, ja, die Rich Kids. Wollen wir vielleicht wieder gemeinsam Musik machen? Und tatsächlich gab es einen Auftritt, der fand am 15. August statt. Sid hat gesungen. Die Nancy war im Background und jetzt gibt es auch eine Anekdote. Der Glenn Matlock war so schlau, dass er das Mikrofon abgedreht hat. Als sie in New York City wieder waren, ja, wo bucht man sich ein? Was war damals billig?
Chelsea Hotel.
Chelsea Hotel, genau. Im Room 100, ja. Und eingecheckt hat man als Mr. und Mrs. John Ritchie. Es gibt auch ein Gerücht, das Zimmer, das sie vorher hatten, haben sie angezündet. Man weiß es nicht. Also anscheinend waren sie vorher nicht im Room 100. Das hat mir einer nachgegeben. In New York City hat die Nancy gemeint, okay, der Sid braucht einen Manager, ich mache das Management von ihm. Und tatsächlich, sie hat sogar geschafft, dass sie eine Band zusammenstellt. Die haben in Max Kansas City gespielt. Das ist in New York City durchaus ein sehr bekannter Musikclub. Velvet Underground zum Beispiel haben gespielt, etc. etc. Das Interessante eigentlich an der Band ist, wer die wechselnden Bandmitglieder waren. Da gab es den Steve Dior, der ist von Filthy Lucre. Muss man jetzt nicht so kennen, aber dann wird es interessant. Es gibt den Mick Jones von The Clash und dann ein Trio, das super ist. Das ist der Jerry Nolan, der Johnny Thunders und der Arthur Kane von den New York Dolls oder von The Heartbreakers. Und da meine ich nicht die Heartbreakers von Tom Petty. Das waren die richtigen Heartbreakers. Grundsätzlich war Interesse da, aber letztendlich so wirklich geklappt mit dem Sid hat es wieder mal nicht. Ja. Geld war dann auch knapp als Reaktion drauf, klar. Die Nancy hat sich dann schlussendlich an ihre Mutter gewandt und hat gesagt, so sinngemäß, du Mama, uns geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Zu der Zeit hat sie anscheinend auch gesundheitliche Probleme gehabt, Nierenprobleme, ja, und hat gebeten, können wir es irgendwie schaffen, dass der Sid und ich in ein Entzugsprogramm kommen. Jetzt sollte man meinen, die Aussichten wären ja jetzt rosig. Jetzt haben die zwar irgendwie kapiert, so können wir nicht weitermachen. Ja, es geht irgendwie nicht, wir stehen auch. Ja. 11. Oktober 1978, Chelsea Hotel. Sid und Nancy schmeißen eine Party. Sid nimmt Heroin, Quaaludes, Tuinal. Sid war ausgenockt. Am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, Sid wird munter. Blut. Wieso? Warum? Was ist passiert? Nancy liegt im Badezimmer mit einem Messer in der Bauchgegend. Sid in seiner Verwirrtheit, ja, wandert im Hotelflur, kennt sie nicht aus, schreit um Hilfe, Hilfe, da ist was passiert. Zuerst gab er an, also ich habe die Nancy getötet. Ja. Später sagt er, ich kann mich nicht erinnern, ich war weggetreten, ich weiß nicht, was passiert ist. Ab jetzt vermischt sich Fakt und Fiktion. Zwei Partygäste gaben an, dass die Nancy um 17 Uhr eigentlich noch am Leben war. Ja. Die Polizei hat festgestellt, das Messer, die Mordwaffe, war ein Jaguar K11 Jagdmesser. Das Messer hat die Nancy für den Sid gekauft. Wir haben vorher festgestellt, beide haben immer so ein bisschen Affinität zu Messern gehabt. Ja. Also das war ein Geschenk von der Nancy an den Sid. Die Polizei hat natürlich den Sid verhaftet. Er hat gesagt, okay, ja gut, wir haben sie an dem Tag gestritten. Aber er hat sie in total unterschiedliche Aussage verrannt. Ja. Auf der einen Seite sagt er, ich habe zwar auf sie eingestochen, ich wollte sie aber nicht töten, ich kann mich nicht erinnern. Die Nancy ist gestürzt, ist aufs Messer gefallen. Also es war alles sehr dubios. Jetzt gibt es auch noch Gerüchte, dass manche Partygäste sagen, ja, du, da war ein Drogendealer da, der hat mitgekriegt, die haben in einer Schublade $1,200, $1,300, durchaus eine Summe zu der damaligen Zeit. Es wird vermutet, der wollte das Geld stehlen, der Situer hat es nicht mitgekriegt, die Nancy hat es mitgekriegt, die dürften gestritten haben, der hat das Messer genommen und hat auf die Nancy eingestochen. Es ist ein bisschen bis heute nicht ganz geklärtes Geschichte von dem her gesehen.
Fingerabdrücke hat es nicht gegeben.
War nicht wirklich alles eindeutig. Natürlich waren die Sitze eine oben, ja, es war alles ein bisschen nicht eindeutig. Fakt ist lediglich, nennt sie tot, sitzt im Gefängnis. Der McLaren hat sich dann auch wieder wichtig gemacht und hat dann mit der Anne Beverly, also die Mutter vom Sid, also gesagt, na, du, wir brauchen einen Top-Anwalt. Und es wurde angeblich ein, oder es ist nicht angeblich, es wurde ein F. Lee Bailey engagiert. Bailey muss ein Top-Anwalt zu der Zeit gewesen sein. Der Bailey selber hat sich eigentlich nie großartig um den Fall gekümmert, hat jemand aus seiner Kanzlei hingeschickt. Und derjenige hat tatsächlich erwirkt, dass der Sid gegen eine Kaution von 50.000 Dollar US, also US-Dollar frei kommt, was eine stattliche Summe ist. Speziell auch damals. Ja. Der Sid hat Auflagen gehabt, die, wenn wir ehrlich sind, gar nicht einmal unvernünftig war. Also er musste sich tagtäglich beim Third Homicide Unit in New York City melden und bei der Lafayette Street Methadone Center musste er sich tagtäglich melden. Die Kosten.
Wer hat das zahlt?
Virgin Records, die Plattenfirma. Ne? Die hat immer noch ein bisschen gekauft. Ja, der McLaren wird dann wahrscheinlich sagen, schau, ja, der Sid, das ist ja da, was der, den können wir vermarkten. Wenn wir den Verband zur Verfügung stellen, da können wir noch was machen. Sid ging zurück ins Chelsea Hotel, McLaren und seine Mutter, die Anne, waren vor Ort und haben auf ihn aufgepasst. Der Anwalt, dieser F. Lee Bailey, hat aber auch noch was Grundvernünftiges gemacht. Er hat einen Psychiater, den Dr. Stephen Teig, engagiert. Ja. Der Teig hat Gespräche mit dem Sid geführt und hat eine klare Empfehlung der Mutter gegeben. Ja. Und der sagt halt, schau, es schaut so aus, der Sid, dein Sohn, hat schon ganz lang seit seiner Kindheit eine schwere Depression und der hat keinen Lebenswillen mehr. Ja, jetzt ist die Band, die Sex Pistols, sein Nukleus, um das es erweitert hat, die gibt es auch nicht mehr. Jetzt ist die Nancy auch noch gestorben, das war sein letzter Halt. Und bitte pass auf den auf, der nimmt Heroin, der bringt sie um, lass den bitte nicht aus den Augen. Gut, die Mutter passt auf den Sohn auf, ja, aber ruft dann irgendwann den lieben Dr. Teich an und sagt, schau, wir haben ein Problem, der Sid hat eine Glühbirne zerschlagen und hat sich damit angefangen, die Arme aufzuschlitzen. Ja. Der hat sofort reagiert, schickt eine Ambulanz und die Ambulanz trifft ein und zieht quasi den Sid aus dem Fensterraum, weil er sich runterstürzen wollte, schnappt den und bringt ihn ins Bellevue Hospital Center. Ja. Danach ist er noch verlegt worden in ein anderes Spital. Und die haben wir mal quasi unter Beobachtung gehabt. Am 26. November ist er entlassen worden, ging wieder zurück ins Chelsea Hotel, das war der einzige Platz. Man muss sich vorstellen, ein junger Mann, ja, heroinsüchtig, depressiv, kein Lebenswillen, wirklich fern der Heimat, sprichwörtlich, ganz alleine in New York, seine Mama, eigentlich ein Junkie, nicht wirklich eine Hilfe. Ja. McLaren sagt sinngemäß, super, Schlagzeilen, finde ich gut, ja. Steht da hilflos ganz alleine. Ja. Es ist eigentlich menschlich extrem tragisch. Und Anscheinend war es auch so, der John Lydon hat auch versucht, wirklich mit dem Sid in Kontakt zu treten und sagen, schau, hoch zu, ja, können wir da helfen und so weiter. Wurde angeblich ja, von McLaren und der Mutter der Anne Beverly unterdrückt. Warum auch immer. Ja. Am 28. November gab Sid Vicious auch nur einen irischen Journalisten, den Bernard Clark, ein Interview. Und da machte er interessante Aussagen. Also er gab an, also für ihn war es klar, der Tod von Nancy musste passieren. Es war zwangsläufig, ja. Weil beide haben beschlossen, also es ist vollkommen klar, wir sterben vor unserem 21. Geburtstag. Und während des Interviews kam halt dann auch eine Frage von diesem Bernard Clark, der sagt, wo würdest du denn jetzt am liebsten sein, Sid? Und er gab an, am liebsten unter der Erde. Also der Mensch war am absoluten Tiefpunkt angelangt. Ja, der McLaren hat nichts Besseres zu tun, als sagen, wir trommeln die Band wieder zusammen, wir machen ein Weihnachtsalbum, weil sämtliche Profite sind zur Verteidigung vom Sid da. Daraus ist glücklicherweise in dem Sinne nichts geworden. Im Dezember war Sid so weit, dass er wieder ein bisschen ausgegangen ist. Ja, und dann gab es am 15. Dezember einen typischen Sid Vicious. Warum? Der Sid ging in den Hooray Nightclub. Das war ein bisschen angesagt, der Nightclub in New York City. Und flirtete mit einer jungen Dame, nämlich der Tara. Wer war die Tara? Unterm Strich die Freundin von Todd Smith. Wer ist der Todd Smith? Der Bruder von der Patti Smith. Die Terras dürfte ihm irgendwann gesagt haben, du, lieber Sid, bitte lass mich in Ruhe, geh mir nicht am Arsch. Wie das halt so ist. Ja, Sid ein bisschen, der Sid halt, ja, Sid-Modus, immer leicht unangenehm. Er hat nicht umsonst Vicious geheißen. Ja. Der Todd Smith geht halt hin und sagt, bitte lass meine Freundin in Ruhe. Was passiert? Der Sid nimmt eine Bierflasche, haut den Tod am Schädel. Fazit, 5 Stiche im Gesicht des Todd Smith. Und am 7.12. ist der Sid nach Rikers Island eingewandert.
Rikers Island ist ein Gefängnis.
Rikers Island ist ein Gefängnis und ein doch
hartes Gefängnis.
Ich wollte gerade sagen, nichts kuschel. Also nicht norwegische Verhältnisse, sondern geschissene New York City 79er Verhältnisse. Ja. Anscheinend, der Sid dürfte dort vergewaltigt worden sein und so weiter und so fort. Der hat es sicher nicht einfach gehabt. Ja. Da kommt so ein junger, ausgemergelter Junkie, der glaubt, der ist wer. Und dort waren wirklich die schweren Fälle. Also ich glaube, Rikers ist kein Honiglecken. Von dem her gesehen. Ja. Am 18. Jänner 1979 gab es wieder eine Verhandlung und interessanterweise Kaution 10.000 Euro und der Richter war relativ moderat und hat eigentlich die Auflagen, nämlich dass er sich täglich melden muss, relativ gelockert auf 3 Tage. Was in der Retrospektive absolut fahrlässig war, weil das hat ihm wahrscheinlich nur halbwegs Stütze gegeben, dass er sich einmal am Tag melden muss, aber alle 3 Tage ist halt schwierig. Letztendlich musste er den Entzug in Rikers Island durchmachen. Und am 1. Februar ist er dann rausgekommen. In 4 generations they'll romance us, make us more, or much less than ever was before the Chelsea in the floor. Make us stand before the masses like two speakers for the poor. Or when there was no revolution, nothing we were fighting for. And you spit the blood back, spit the blood back, baby. I'm amazed that you're alright. Oh, so long, prison boy. Und jetzt bewegen wir uns wieder in einem Bereich, wo es unterschiedliche Versionen gibt. Und da bitte ich um Verständnis, ich habe jetzt für eine Version entschieden. Wenn es nicht stimmt, ist der Mythos toll. Am 1.2. fuhr dann nach Manhattan und traf einen gewissen Peter Gravel. Gravel war bekannter und war auch bekannt, dass er Drogen besorgen kann. Also der Sid trifft den Gravel und sagt, ja, kannst du nicht Heroin besorgen? Was er getan hat. Also anscheinend hat er um 200 US-Dollar Heroin gekauft. Ich denke, das ist nicht wenig. Man traf sich in einem Apartment einer gewissen Michelle Robinson. Dort waren auch ein paar Leute. Leute, die man zum Teil kennt und zum Teil nicht kennt. Also zum Beispiel eine Eileen Polk sagt man nichts. Eine Esther Hurstkowitz sagt man auch nichts. Aber auch zum Beispiel ein Howie Pyro, der hat dann später bei der Band Danzig gespielt. Aber auch ein gewisser Jerry Nolan von den Heartbreakers und ein gewisser Jerry Only von den Misfits. Die Band vor Danzig. So. Man saß zusammen, man nahm Drogen. Klar, macht man so. Dieser Peter Gravel gab an, also ich bin so gegen 3 Uhr morgens bin ich gegangen. Ja. Die Anne Beverly, also die Mutter und ich, wir haben Essen gemacht, ja, der Sid ist eingeschlafen. Der Jerry Only sagt wieder, schon so gegen 23 Uhr habe ich versucht, den Sid zu wecken. Ja. Der ist da so irgendwie, der liegt, ja, gefällt mir nicht. Er hat den nicht mehr munter gebracht. Ja. Dann ist die Mutter die eingekommen und hat gesagt, na komm, deck mal zu, du, der sieht mir armer Bub, was der Rikers, Entzug, der soll bitte schlafen, das wird schon, das wird schon. Das wird schon. Zusätzlich sagt wiederum der Peter Gravel, also die gute Frau Robinson hat aber auch den Sid auch noch für Qualuts auch noch gegeben. Also wir haben Heroin, wir haben Qualuts, ja, wir kommen jetzt in eine Mischung, Qualuts und Rufus. Haben wir das schon mal geklärt?
Ist das ein Beruhigungsmittel?
Wolf of Wall Street, das ist ein Beruhigungsmittel, das ist ursprünglich als Beruhigungsmittel zugelassen worden. Man ist dann drauf gekommen, wenn man da vielleicht auch mit Alkohol, aber wenn man einen gewissen Punkt erreicht, macht das super high. Ja. Aber eher vor das System oben. Alles, was jetzt gesichert ist, ist Folgendes. Fakt bleibt, dass Sid Vicious in dieser Nacht an einer Überdosis starb. Wann genau, wie genau, weiß man nicht. Der Sid Vicious wurde am nächsten Morgen, am 2.2.1979, letztendlich entdeckt. Die Mutter von Sid hat später davon immer erzählt, also für sie war es klar, der Sid und die Nancy haben einen Selbstmordpakt geschlossen. Das war einer, sie haben immer gesagt, schau, wir zwei, wir können zusammen. Sie hat einen handgeschriebenen Zettel präsentiert, auf dem stand, we had a death pact and I have to keep my half of the bargain. Please bury me next to my baby. Bury me in my leather jacket, jeans and motorcycle boots. Goodbye. Die Anne Beverly starb 1996 selber, tragischerweise, an einer Überdosis. Vor ihrem Tod hat sie dem Journalisten Alan Parker ein Interview gegeben und hat gesagt, so, ich musste jetzt die Wahrheit über den Tod von Sid erzählen. Und sie hat erzählt, okay, also der Sid hat definitiv eine Überdosis gehabt, die hätte aber fast überlebt. Er hat aber unheimliche Schweißausbrüche gehabt und seine Hände haben unkontrolliert geschüttelt und so weiter und so fort. Also er selber hat sich definitiv keine Spritze mehr setzen können. Ja. Und sie hat halt einfach gesagt, okay gut, ich als Mutter habe einen Spritzen aufgezogen mit Heroin. Habe die Menge etwas überdosiert, weil ich wusste, ja, meinem Baby muss geholfen werden. Sie hat gesagt, ich habe das getan, weil es war vollkommen klar, es gibt eine neue Gefängnisstrafe und die hätte er nicht überlebt. Also es war für sie ein Akt der Gnade. Die Mutter von der Nancy, die Deborah Spangen, sagt, ja, ich habe einen Brief vom Sid erhalten, auf dem steht, we always knew that we would go down to the same place when we died. We so much wanted to die together in each other's arms. I cry every time I think about that. I promised my baby that I would like to kill myself if anything ever happened to her. And she promised me the same. This is my final commitment to love. Nancy wurde in einem jüdischen Friedhof in Pennsylvania begraben. Sid Vicious wurde krematiert. Und die Beverly hat die Deborah gefragt, also die Mutter vom Sid hat die Mutter von der Nancy gefragt, ob man die Asche über das Grab von der Nancy streuen darf. Und das hat sie abgelehnt. Angeblich fuhr der Jerry Only, der auch bei dieser Todesnacht dabei war, mit der Anne Beverly zum Friedhof nach Pennsylvania und haben an einer Stelle gesucht, die relativ nahe bei dem Grab von der Nancy ist, wo sie halt zubekommen haben und haben halt dort den Sid seine Asche verstreut. Und anscheinend, den Jerry Only, der hat irgendwann einmal auch gesagt, also für ihn selber, ja, er sagt, ich habe die Wünsche von den Eltern von der Nancy verstanden, ja, aber letztendlich war die Liebesbeziehung zwischen Sid und Nancy so wie Romeo und Julia. Und vielleicht ist der passende Abschlusssong jetzt Heroin von The Velvet Underground.
Just don't know.